Gut, ihr Mainzer, die Länderspielpause ist vorbei. Wir starten wieder voll durch in die nächste Pflichtspielwoche mit vielen spannenden Themen und einem ganz besonderen Gast. Heute bei 05 Inside, der Show zu Mainz 05. Der siebte Bundesliga-Spieltag steht vor der Tür und Mainz 05 kämpft schon mit einer Krise und hat jetzt auch noch einen richtig schweren Gegner vor der Brust. Bayer Leverkusen kommt nach Rheinhessen und heute nach Rheinhessen ist auch, genau genommen nach Mainz, ist auch ein ganz besonderer Gast zu uns gekommen, zu 05 in Zeit. Sip Kneißl, grüß dich.
Grüß dich, hi. Endlich mal wieder da. Also mal wieder, das erste Mal heute hier. Aber in dem Format, ich freue mich sehr, dass es das Format gibt. Ich habe es tatsächlich vorher schon geschaut.
Super.
Finde ich gut, dass ihr das macht. Denn wirklich mal so intensiv auf einen Verein und die Mannschaft dann auch über eine längere Dauer zu schauen, das ist wichtig.
So viele tolle Worte gleich mal zu Beginn unserer Show. Und ja, wir wollen natürlich direkt durchstarten. Ganz aktuell Thema Nationalmannschaft. Du hast es ja auch ganz sicher verfolgt. Erstmal, dich kennt man ja hauptsächlich aus DAZN, bist ganz häufig bei DAZN als Experte unterwegs, in den Bundesliga-Stadien, jetzt war Länderspielpause, jetzt bist du wieder heiß aufs Wochenende, oder?
Ja, und ich liebe die Länderspielpausen, dann geht es wirklich darum, einfach mal entspannt auf der Couch zu sitzen und Fußball zu schauen, nicht aus der Rolle, oh, jetzt muss ich was analysieren, wie ist meine nächste Formulierung, wie ist mein nächster Take, sondern wirklich auch mal genau zu schauen, die Jungs, die ich wöchentlich eigentlich in der Bundesliga, teilweise in der Champions League begleite, wie machen sie es jetzt auf dem Level der Nationalmannschaft, und es waren spannende Spiele, es waren auch wirklich, wo du sagst, klar, das erste, das musste man auch erwarten in dem Fall, dass es souverän wird. Und das Zweite, ja gut, also das war auch zu erwarten, dass es intensiv wird. Trotzdem zwei Siege und das ist das Wichtigste.
Genau, ich wollte darauf schon eingehen. Erstes Spiel 4-0 gewonnen gegen Luxemburg. Ja. Das zweite gestern 1-0 in Nordirland. Wie ist jetzt so dein Fazit? Mit welchem Gefühl können die deutschen Fußballfans aus dieser Länderspielpause rausgehen?
Ich finde das eine sehr spannende Diskussion aktuell in Deutschland, weil auf der einen Seite haben wir es geliebt, als Julian Nagelsmann gesagt hat, er möchte das Leistungsprinzip implementieren. Das bedeutet, du musst immer wieder auch deine Leistung bringen, um längerfristig dabei zu sein. Und jetzt haben wir so die Diskussion von, ja, finde gar keine Mannschaft. Ja, es gibt einen Kern, der ist erkennbar. Das ist klar, das zieht sich durch. Der Rest, und da sind wir wieder beim Thema, ist das Leistungsprinzip. Und wenn du dann eben nicht deine Leistung bringst, ja gut, dann ist das doch eben vollkommen normal, dass ein anderer spielt. Die große Thematik ist ja immer auch, wo spielt Joshua Kimmich? Ja, finde ich auch spannend. Wir können doch dankbar sein, dass wir jemanden haben, der zwei Positionen wirklich top begleiten kann. Viele Nationen würden sich die Finger danach lecken.
Ja, einer, und jetzt nochmal, um den Punkt aufzugreifen mit dem Kern der Mannschaft, einer, der beim letzten Lehrgang im September noch für Aufsehen gesorgt hat und jetzt gar nicht gespielt hat, war Nadim Amiri.
Ja.
Bei Mainz ist er ja auch ein absoluter Leistungsträger. Muss man das jetzt als Rückschlag werten für ihn beim DFB?
Überhaupt nicht, ganz im Gegenteil. Also nur weil du jetzt im Verein der absolute Fixpunkt bist, heißt das nicht automatisch, dass du das auch bei der Nationalmannschaft bist. Sondern dass er dabei ist, ist einfach eine Bestätigung und das logische Ergebnis seiner Leistungen bei Mainz 05. Er ist aber nicht der Fixpunkt der Nationalmannschaft. Und das ist auch vollkommen okay. Deshalb, er wird, und das haben wir ja auch gesehen, wenn er reinkommt, hat er Fähigkeiten, das Spiel mit seinem Tempo, mit seiner Passschärfe, das Gespür für das Spiel auch zu diktieren. Nicht nur von hinten heraus, sondern immer wieder auch im 16er dabei zu sein. Ich finde, das ist ein wichtiger und elementarer Faktor für die Nationalmannschaft.
Und er ist also damit 100% bei der WM 2026, wenn er gesund ist, dabei?
Für mich auf jeden Fall, weil er mehrere Positionen begleiten kann. Und mit dieser Erfahrung, auch persönlichen Erfahrung, extrem gereift hier in Mainz, zu sagen, das brauchen wir im Kader. Er gibt eine gewisse Stabilität und er scheut sich auch nicht, irgendwie mal ein kritisches Wort auch mal rauszulassen. Ja, haben wir bei unseren DAZN-Mikros ja auch schon gehört. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig für so eine Nationalmannschaft.
Ja, Paul Nebel war beim letzten Lehrgang zum ersten Mal dabei. Mhm. Ja, da haben sie sich sehr gefreut hier in Mainz, also kam sehr, sehr gut an natürlich, hat dann nicht gespielt und jetzt ist er gar nicht dabei. Liegt es an seinen Leistungen in Mainz oder woran liegt das jetzt, dass er erstmal wieder außen vor ist?
Er ist noch nicht so weit. Mhm. Er hat eine, wir gehen ja gleich noch genauer auf die Mannschaft auch ein,
ja.
Der Mainzer, er hat eine Phase gehabt, er hat sich super entwickelt dann beim KSC, kam dann eben wieder zurück zu Mainz und hat auch da performt. Ich würde sagen, ein Ticken überperformt, wie die komplette Mannschaft. Du bist in einem Flow drin und dann hast du natürlich die Aufmerksamkeit, außergewöhnlicher Kicker. Nur ist er jetzt schon so weit, eine Nationalmannschaft weiterzubringen, da sehe ich ihn jetzt noch nicht. Hat er das Potenzial dafür? Auf jeden Fall in 2-3 Jahren. Er ist jetzt für die Phase noch nicht so weit, aber ich glaube, für die folgenden Turniere haben wir deutlich Schärfe auf dem Schirm.
Wenn wir jetzt nochmal über die weitere Mainzer Mannschaft nachdenken, siehst du denn womöglich vielleicht nochmal einen ganz anderen Spieler in der Nationalmannschaft? Ein Thema, das wir hier häufig diskutieren, ist natürlich der Torwart. Mhm. Ja, also Robin Zentner ist immer mal wieder ein Thema.
Ja, also wenn wir Robin uns anschauen, über welchen Zeitraum er ja diese Stabilität mittlerweile gibt. Ich glaube, er hat noch so dieses, ihm haftet noch das Image von früher an, dass es, da war mal ein Fehler, da war er ein bisschen unsicher. Er hat sich extrem stabilisiert. Dennoch haben wir halt einfach das Problem, positive, das Luxusproblem, dass wir trotzdem sehr viele Torhüter noch in der Bundesliga haben. Aber dass er auf den, oder Notizzettel, ja, ja. beim DFB ist auf jeden Fall. Klar, haben sie und beobachten auch seinen Weg.
Ja, wir beobachten natürlich auch, ja, die ganze Saison und über all die Jahre natürlich den Weg von Mainz 05 in diesem Jahr. Ich habe es schon angesprochen, stecken sie aktuell in der Krise kurz nach Saisonstart. Du hast jetzt als DAZN-Experte auch schon einige Spiele in dieser Saison von Mainz 05 gesehen. Ja. Wie denkst du gerade über die Mannschaft?
Ich habe das Spiel gegen HSV gemacht, war ja in Hamburg und bin von einem ganz anderen Ergebnis erstmal ausgegangen. Vorher, wenn du dich vorbereitest und schaust gewisse Statistiken an, du schaust Spielszenen an, du schaust Entwicklungen an. Dann war mir eigentlich schon klar, es wird nicht einfach. Ich gehe schon davon aus, dass der HSV auch tief steht. Aber ich hätte schon gedacht, dass mehr bei rauskommt. Und ich war, ich glaube, wir alle Mainzer, total überrascht von der Höhe des Ergebnisses. Und auch zu Recht übrigens, ja. Absolut zu Recht, in der Höhe ist es so ausgegangen mit dem 4:0.
Hätte sogar noch höher
ausgehen können. Hätte noch höher ausgehen können, absolut. Ja. Ich würde trotzdem nicht das Wort Krise benutzen. ich sehe keine Krise. Krise nein, Druck ja. So interpretiere ich es aktuell. So ist meine Meinung zu Mainz 05. Ich weiß den Tabellenstand, ich weiß die Entwicklung. Sehe ich es als Krise? Nein. Du hast jetzt noch die Möglichkeit zu justieren, schnellstmöglich natürlich, also Druck. Deshalb. Aber es gibt natürlich verschiedene Statistiken, wo man sagt, da müsst ihr jetzt schnellstmöglich den Hebel umlegen, weil sonst in 5-6 Spieltagen, wenn es dann immer noch nicht klappt, dann sprechen wir von der Krise.
Ja, zu den Statistiken kommen wir auch gleich nochmal, aber bleiben wir nochmal jetzt allgemein dabei. Woran liegt es denn, dass Sie eben so schlecht aus den Startlöchern gekommen sind? Ist es Qualität, Mentalität, ist es die Taktik? Wie viel spielt der Kopf?
Ja, ich bin mal gespannt. Es wird ja auch auf YouTube ausgestrahlt. Ja, ne? Da darf man ja kommentieren. Ja, so, die YouTube-Community, bitte haut mal eure Kommentare auch raus, ob ihr mir zustimmt oder nicht. Es ist eine Mischung, wie immer. Ich bin gespannt, ob einer oder zwei auch sagen, es hat ein spezielles Thema. Ich habe natürlich auch was rausgesucht. Auf der einen Seite finde ich, letztes Jahr, kleines bisschen overperformed. Du bist in einem Flow drin gewesen, du hast den Gegner auch noch nicht so scharf gehabt, sie haben sich noch nicht wirklich darauf eingestellt, wie gut diese Mainzer dann auf einmal sind. Und das etwas rauszurechnen für die neue Saison plus Qualitätsunterschied, und da müssen wir vorne dann logischerweise auch drüber sprechen. Ja. Johnny Burkhardt kannst du so nicht auffangen, das geht nicht, egal wie viel Geld du dafür eingenommen hast, das kannst du so nicht 1:1 ersetzen, und auf der anderen Seite haben sich die Gegner auch darauf eingestellt, und die Mainzer haben etwas mehr Ballbesitz in dieser Saison, nicht viel, 1-2%, aber es sind deutlich mehr Pässe. Das bedeutet, der Gegner zieht sich etwas zurück, und sie wissen, die Mainzer kommen über Energie, und die Energie kommt nicht mehr zum Tragen. Ja, die geht bis ins letzte Drittel und dann auf einmal ist das Tempo raus. Und das ist die Mischung für mich, warum es bis dato noch nicht klappt.
Vor der Saison hat Mainz 50 ja auch nochmal klar committed, auf Nelson Weiper zu setzen als echten Neuner. Mhm. Ist aber auch gleichzeitig, also so interpretieren wir das zumindest, der einzige echte Neuner. Und Nelson Weiper ist ja noch sehr, sehr jung. Hätten die Mainzer noch einen erfahrenen, zweiten, echten Neuner holen können?
Die Frage ist natürlich, A, was ist auf dem Markt? B, wie ist die Perspektive? Dann hat natürlich auch die Causa mit Nelson Weib vor der Saison hat auch nicht geholfen. Das nimmst du mit in die Saison. Dennoch würde ich mir wünschen, dass er einfach konstant diese neue Rolle einfach ausfüllt, weil man schon erkennt, wenn Plan A nicht funktioniert, sie kommen mit diesem Kurzpassspiel über Nebel, über Sano, über Amiri nicht durch, naja, dann kommt die Flanke halt in den 16er. So, und wie viele Flanken haben wir denn diese Saison von den Mainzern schon gesehen? Unendlich viele. Genau da fehlt der Kerl. Ja, dass er einfach mit seiner Präsenz auch mal einen Ball festmacht, ja, dass er ihn trotzdem mitnimmt, Abschlussspieler ist. Also egal was war, ich würde mir jetzt trotzdem wünschen, dass er einfach noch mehr Spielzeit hat, weil er ist wichtig.
Sie haben ja schon drei unterschiedliche Stürmerprofile gerade vorne, die Sie immer wieder aufstellen. Also Viper, wie wir angesprochen hatten. Zuletzt hat jetzt Amino Sieb häufiger gespielt, aber auch, weil Benedikt Hollerbach verletzt war. Mhm. Wenn jetzt Sepp Kneißl Trainer von Mainz 05 wäre, was wäre denn dein bevorzugter Neuner, wenn du die drei gerade zur Verfügung hast?
Ja, die Frage ist tatsächlich, muss es weiter mit einer Person da vorne drin weitergehen? Denn du hast nicht diese Qualität, die Johnny Burkhardt einfach geliefert hat. Und dann heißt es immer, man muss es auf mehreren Schultern verteilen. Hast du dieses Spielerprofil im Kader? Nein, nicht in einer Person. Aber du hast Tiefe mit Hollerbach, ja. Du hast dann unterschiedliche Spielertypen mit Viper und Aminosib, hast du angesprochen. Und das in Kombination könnte ich mir eher vorstellen, dass du sagst, ja, irgendwann müssen wir vielleicht auf einen Doppelsturm wechseln, um diese Mischung zu haben. Beim HSV mit Hollerbach vorne drin, es war nach 5 Minuten erkennbar, wir wollen einfach nur das Ding langhauen und wollen seine Geschwindigkeit nutzen. Weil das ist das Einzige wirklich, wenn man das vergleicht, was ungefähr matcht mit Johnny Burkhardt. Der Rest ist halt einfach Johnny ein Ausnahmespieler. Und das, da tun wir auch Benedikt Hollerbach keinen Gefallen und, damit. Und es wäre auch unfair, das miteinander zu vergleichen.
Wenn man jetzt mal vergleicht, ist ein gutes Stichwort, die Spiele sich anschaut, die Mainz 05 bisher in dieser Saison gespielt hat, sind meistens sehr, sehr knapp ausgegangen. Sie haben einmal klar gewonnen in Augsburg dann, aber die meisten Spiele waren sehr knapp. Jetzt gab es so eine richtige, kann man ja sagen, 0-4-Ohrfeige in Hamburg. Ja. Wie ist die einzuordnen und wie schwerwiegend ist sie?
Die Frage ist immer natürlich, wie interpretierst du es? Was ziehst du daraus im ersten Schritt? Und das war auch eine Leistung, die kannst du nicht schönreden. Da gab es diverse Themen, nicht nur vorne. Du kommst nicht richtig in qualitative Abschlusspositionen. Du kommst in den gegnerischen 16er, aber nicht in qualitative Abschlusspositionen. Ich glaube, Expected Goals, ich habe es mir irgendwie rausgegeben, 0,67. Ja. Das ist einfach nicht gut genug, ja, für deutlich mehr Torschüsse, die du hattest. Aber das andere Thema, was eigentlich immer stabil war, war jetzt auf einmal das Thema Restverteidigung. Ja, wie kannst du mit einfachen Mitteln so stark überspielt werden? Teilweise noch nicht mal nach Ballverlust, sondern HSV hat Abstoß. Ja, und dann kommst du trotzdem nicht ins Thema. Also das sind Themen, die erstmal aufhorchen lassen, wo du sagst, okay, das darf uns nicht mehr passieren. Ist aber auch bis dato nicht passiert. Ich sehe trotzdem noch keine Krise, kein zu starkes Kritisieren, sondern Jungs, schnell straffen, weil jetzt wird der Druck einfach mehr. Und wir haben ja noch die Doppelbelastung.
Auch das noch. Dreifachbelastung sogar.
Entschuldigung, das noch dazu.
Oktober haben wir alles hier noch. Conference League, ja. Pokal, also Bundesliga, alles mit dabei. Trotzdem die Frage, es wirkt ja jetzt zuletzt, dass die Gegner mit relativ einfachen Mitteln, so wie du es eben angesprochen hast, die Mainzer besiegt haben. Das Spiel wirkt irgendwie dekodiert, ja, auch einer deiner
Lieblingsbegriffe,
ja. Genau, da habe ich den auch mit reingenommen, ja, weil, wusste ich. Wirkt dir das Spiel zu einseitig? Wo siehst du einen Plan B im Mainzer Spiel?
Es ist wichtig, wir haben es ja gerade angesprochen, sie haben etwas mehr Ballbesitz. Ja. Und gerade wenn du das Thema Ballbesitz ja nimmst, jetzt gegen HSV waren es 64%.
Das
kennst du nicht aus der vergangenen Saison. Ja. Letzte Saison warst du bei einem Wert so um die 48-49%. Jetzt im Schnitt bist du diese Saison bei 51%. Und das bedeutet, du hast mehr Pässe. Der Gegner idealerweise lässt er sich etwas tiefer fallen. So, jetzt, worüber definiert sich Mainz? Über Energie. Energie im letzten Drittel. Spielen, gehen, ja, neue Positionen schaffen. Und wenn du tief stehst als Gegner, dann schaffst du es nicht, diese Räume freizuziehen. Und das wird extrem schwer. Deshalb habe ich dann angesprochen, der einzige Ausweg waren dann Flanken, aber du hast keinen Zielspieler vorne drin. Deswegen würde ich mir wünschen, tatsächlich entweder einen größeren Zielspieler vorne rein, der einfach konstant dabei bleibt, oder auch zu sagen, wir müssen mehr locken. Ja, einfach zu sagen, okay, wir gehen nicht mit dem Ballbesitz stetig nach vorne, sondern wir locken, um dann die Stärken der schnellen Spieler, Hollerbach, gezielter einsetzen zu können. Es nicht immer spielerisch zu machen, ja, auch mal Nebel und Zano und Amiri rauslassen und einfach mal das lange Ding dann wieder zu schlagen. Aber besser vorbereiten als beim HSV.
Sepp hat es ja schon angesprochen.
Ich bin schon wieder drin in meiner Rolle. Entschuldigung, ich brauche die Taktiktafel.
Genau.
Entschuldigung.
Ah, die Taktiktafel haben wir heute nicht. Aber wir haben ganz viele Zahlen auch nochmal vorbereitet zu Mainz 05, zur aktuellen Saison. Und die schauen wir uns jetzt mal an und beginnen mal mit Top-Werten der Mainzer in der aktuellen Saison. Da sehen wir also, zweimal sind sie auf Platz 1, gewonnene Kopfballduelle, Flanken aus dem Spiel und auf Platz 4 stehen sie bei gewonnenen Zweikämpfen. Also kommen wir vielleicht mal zu den Top-Platzierungen. Kopfballduelle und Flanken aus dem Spiel. Flanken aus dem Spiel ist irgendwie, glaube ich, absehbar. Ne? Kopfballduelle.
Ich würde gerne
so Riesenkerle in der Mannschaft.
Ich würde es gerne in Relation setzen, kann ich aber nicht, weil meist die gewonnenen Kopfballduelle eher defensiv orientiert sind. Mhm. Und deshalb versuche ich, Statistiken miteinander zu verknüpfen. Und gerade, was wir da eben gesehen haben, zwar die meisten Flanken, so jetzt komme ich aber mit einem Negativwert um die Ecke und sage, schlechtester Wert prozentual gesehen bei Schüsse aufs Tor. Ja, in der kompletten Liga. Also sprich, die Flanken kommen zwar rein, aber es gibt keine Abschlüsse dazu. Das heißt, Nummer eins, gut, du schaffst es ins letzte Drittel, du schaffst es sogar in die gegnerische Box. Da sind sie drittmeisten Aktionen im gegnerischen 16er. Auch im Vergleich HSV 15-23, also 23 für Mainz. Und aber die Verknüpfung daraus ist, wir schaffen das Ding nicht auf die Hütte zu bringen.
Ja.
Da muss ich ansetzen. Ist es die Flankenqualität? Ja.
Und
ist es die Positionierung vorne drin? Ist es das fehlende Personal manchmal vorne drin? Ja. Und daran gilt es dann eben zu arbeiten.
Und wenn jemand die Kugel auf die Hütte gebracht hat, so wie du es auch beschrieben hast, dann war es ja bisher eigentlich immer Nadim Amiri und außerhalb des 16ers.
Und ne? Das ist ein anderer Punkt. Du hast zwar viele Schüsse, die du auch hast, aber ganz viele außerhalb der Box. Und dann sind es natürlich auch mal Freistöße sind's mit dabei, aber gerade so dieses im 16er, so 8, 9, 10 Meter vorm Tor in qualitative Abschlussposition, das ist ganz oft nicht der Fall. Dann wird nochmal abgelegt für die zweite Welle, die danach rückt, um dann außerhalb des 16ers zum Abschluss zu kommen. Ich glaube, da brauchen wir nicht reden. Das ist insgesamt schwerer, als wenn du 8 Meter vorm Tor stehst.
Definitiv.
Du wirst ihn zwar noch unterbringen, das weiß ich.
Du auch. Du hast das besser immer geschafft als ich. Also ich war kein Stürmer. Ich war kein Ausnahmestürmer.
Ja, aber zum Schluss habe ich rechts hinten gespielt. Das sagt vielleicht auch was über meine Abschlussqualität.
Machen wir weiter in unserem Zahlenwerk, bevor wir hier abdriften. Wir haben jetzt was aus der Kategorie Mittel, also der Mainz 50 im Mittelfeld der Liga befindet. Torschüsse, ne? Ema, du hast es auch angesprochen, aber Thema Ballbesitz, wenn wir darauf eingehen, Platz 7, 51%. Ist das nicht insgesamt für das Mainzer Spiel zu viel, so wie man die Mainzer DNA so kennt?
Sehr gute Frage, weil genau das ist es. Ist diese Mannschaft ausgelegt für, naja, das sind ja Mittelwerte, also sprich, du hast ja Spiele dabei, die sind deutlich höher, habe ich ja gerade gesagt, beim HSV waren es 64%. Kann die Mannschaft das umsetzen auf allen Positionen? Nee. Und das haben wir dann auch wiederum, jetzt nehme ich nur als Referenz HSV, weil das der letzte Eindruck ist, Wene dann mit einzu. Das hat so nicht funktioniert. Das heißt, du hast die Breite auch nicht gehabt. Das war sehr viel zentrumslastig. Und zumindest im Aufbau. Mhm. Und das war dann ausrechenbar. Also sprich, wenn du viel Ballbesitz hast, deutlich mehr als in der letzten Saison, dann hast du natürlich auch die Verantwortung, das bestmöglich einzusetzen, spielertechnisch. Und da müssen wir einfach sagen, dass irgendwie passt das auch nicht zur Identität der Mannschaft oder generell des Vereins.
Ja, auch da sind wir gespannt. Thema Plan B, du hast ihn schon skizziert vorhin, wie das daneben greift und ob daneben weniger Ballbesitz die Lösung ist für mehr Erfolg.
Aber das Schlimme ist, du kannst ja nicht mal zum Gegner sagen, nimm dir den Ball.
Ja,
weil irgendwie kämpfst du ja immer um den Ball. Ja. Das bedeutet eben, jetzt ist die Weiterentwicklung Trainerstaff, Spielphilosophie gefragt, um zu schauen, was machen wir denn jetzt damit, dass sich die Gegner auch etwas besser auf uns einstellen.
Ja. Dann kommen wir noch zur dritten Kategorie. Das sind die Flops, also da, wo Mainz 05 nicht so gut abschneidet bisher, haben wir uns auch zwei Kategorien rausgesucht. Das eine ist die Passquote. Das kann man wahrscheinlich so in gewisser Weise noch entschuldigen. Ne? Ja. Thema Gegenpressing. Aber die Laufdistanz, da sind wir drüber gestolpert.
Das ist komisch.
Also Platz 17 ist schon...
Das ist, war ich auch überrascht, als du mir das eben gezeigt hast, weil ich habe einen Wert, der eigentlich positiv für die Mainzer ist. Und meine Lieblingsstatistik nennt sich PPDA, also Passes per Defensive Action. Also wie viele Pässe lasse ich dem Gegner zu, bis ich in die Balleroberung komme. Das heißt, entweder ich gewinne den Ball oder es gibt einen Freistoß oder der Ball geht ins Aus. Und da sind die Mainzer super intensiv. Mhm. Nur die Bayern und TSG Hoffenheim lassen weniger Pässe im Schnitt zu als die Mainzer. Heißt, du musst ja sprinten, du musst ja da sein, du brauchst das richtige Timing. Aber Laufdistanz, dass du dann etwas weniger Laufdistanz hast, vielleicht weil du aus Ballbesitz etwas statischer bist, das lasse ich mir eingehen. Aber das müssen sie schnellstmöglich wieder hochfahren. Das bedeutet einfach, dass es ausrechenbarer wird.
Ja.
Du stehst. So, du bekommst den Ball nicht, such dir eine neue Position. Im Wechsel logischerweise, dass alle Positionen besetzt sind, aber du musst unterwegs sein, um den Gegner vor Aufgaben zu stellen. Und das hat man schon gesehen, sobald etwas tiefer der Gegner steht, ist Energie und Tempo raus. Und damit hakt alles. Ja, letztlich, du hast weniger Bewegung, weniger Laufleistung. Du hast zwar Flanken, die reinkommen, aber nicht die prozentual guten Abschlüsse. Und zum Schluss rennst du sogar noch in den Konter
genau. Und
kassierst noch ein Ding. Und dann stehst du da und sagst, ja, danke. Ja, also gerade dieses Wort Intensität und Tempo gezielt einsetzen, so würde ich es machen. Und da auch mal zu sagen, wir halten es mal aus, längere Ballbesitzphasen des Gegners zu akzeptieren.
Daran anschließend jetzt mal raus aus dem etwas kalten Zahlenwerk, aber da haben wir uns ja beide sehr, sehr wohl gefühlt jetzt gerade. Rein nochmal in das Emotionale der Mannschaft.
Jawohl.
Hat Mainz 05 die Typen für eine Drucksituation? Ich sage jetzt bewusst ja. Drucksituation. Ist das okay?
Keine Krisensituation. Ja, ja, genau. Also Krise akzeptiere
Krise
ich nicht.
Nicht mehr gesagt hier.
Nein, ja. das, da bleibe ich auch dabei. haben Sie die Jungs für eine Drucksituation? Im Grunde ja. Also man darf ja trotzdem nicht vergessen, okay, ein Zentner hat gefehlt, ein Kassier hat ja jetzt auch gegen HSV dann gefehlt. Ich sehe schon, dass 3, 4 Jungs einfach im Kader sind und nehmen wir auch Dominic Kohr logischerweise mit dazu. Robin ist mit dabei, dann hast du natürlich auch mit Nadim jemanden. Paul nehme ich raus, der soll einfach Fußball spielen. Genauso wie in Caicedo.
Ja.
Spielt, macht eure, seid über die Performance konstant wirklich eure 80-90% abzurufen, ja, dann ist das euer Leadership. Der Rest, Situation auch moderativ zu lösen, ja, auch mal zu schauen, okay, was brauchen wir denn? Auch mal einen Schrei fahren zu lassen. Ja, all das sehe ich schon im Kader. Vielleicht nicht in der vordersten Reihe, aber wirklich von hinten heraus sind 3, 4 Jungs, denen ich das absolut zutraue und die man mittlerweile natürlich auch in die Pflicht nehmen muss.
Absolut. Bo Henriksen hat sich ja nach dem Spiel in Hamburg nochmal besonders geäußert auf der Pressekonferenz, hat das Wort Tiki-Taka und Mainz 05 in den Mund genommen. Sepp schmunzelt schon neben mir. Wir mussten wahrscheinlich alle ein bisschen schmunzeln. Wir hören gerade nochmal rein in den Ton.
Wir haben eine gute Mannschaft, aber nur wenn wir weißt, was wir wollen. Und das ist nicht Tiki-Taka zu spielen. Wir haben das probiert heute und das funktioniert natürlich nicht. Wir müssen Power haben, Energie haben. Wir haben das in der Mannschaft. Wir weiß auch, dass wir zwei Belastungen hast, auch mit Europa, aber keine Entschuldigung. Das ist meine Verantwortung. Alles ist meine Verantwortung und ich muss natürlich diesen nächsten Schritt machen, dass wir besser werden.
Seine Verantwortung, Sepp. Erstmal zu dem Punkt. Das hat er ja auch bei euch bei der Sauna Mikro gesagt. Konntest du das nachvollziehen? Hat dich das überrascht, die Aussage in Hamburg?
Im ersten Schritt ja, hat es mich überrascht, weil er, also erstmal finde ich es gut, dass er die Verantwortung auf sich nimmt. So, das ist ja erstmal auch Trainersache, den Matchplan mitzugeben. Ich habe mich dann doch auch gefragt, was genau meint er damit? Ich gebe es zu, jetzt im Gespräch kommen mir mehr und mehr Bausteine einfach als Idee, was er damit meint. Also genau das jetzt zu erkennen, zu sagen, beispielsweise Laufleistung ist nicht gut genug. Wir müssen es intensiver machen. Wir sehen auch die Entwicklung mit Ballbesitz. Wollen wir das überhaupt? Ja, wie können wir es anders provozieren? damit unsere Stärken wieder zum Tragen kommen. Und das Wichtigste ist diese, ich glaube, das wissen alle, Tempo und Energie reinzubringen. Dafür hast du den Kader. Das musst du besser vorbereiten, damit du das wieder siehst und damit auch erfolgreicher wirst. Denn so zieht sich es jetzt langsam in eine Situation, wo man sagt, wir wissen nicht mehr, was wir machen sollen. Doch, doch, es gibt Lösungen. Ja, aber das ist jetzt Aufgabe des Trainerteams.
Ja, und Tiki-Taka ist keine Lösung.
Tiki-Taka ist keine Lösung.
Immer mit Barcelona ein.
Ja, aber aber da fällt mir auch nur Barcelona ein.
Ja, genau.
Mit Abstrichen noch Manchester City.
Vielleicht ein bisschen Bayern, als Guardiola dort war.
Es verbindet man ja immer mit Guardiola. Pep, ja, logischerweise. Ja. Aber das Level, das Barca an den Tag gelegt hat, hat keine Mannschaft mehr erreicht. Und ich gehe davon aus, das wird nie wieder eine Mannschaft erreichen. Deshalb wäre es gut, du hast deinen eigenen Spielstil. Er hat das Wort jetzt nur benutzt im Sinne von, wir hatten sehr viel Ballbesitz, der nicht ertragreich war. Und dann geht man schnell in diese Floskel, wir versuchen Tiki-Taka zu spielen, es hat nicht funktioniert, aber keine Frage. Tiki-Taka, Mainz 05, nein, passt nicht.
Mein erster Gedanke war tatsächlich dann eher, weil Mainz 05 und Tiki-Taka passt nicht, du sagst es, aber hat er das vielleicht auch so in die Richtung gemeint, dass sie zu lässig gespielt haben? Dass ihm die Einstellung nicht gepasst hat?
Ich lese etwas Kritik raus an die Spieler, die logischerweise die Verantwortung im Spielaufbau haben. Zu lässig, ich würde ein anderes Wort mit verknüpfen, zu träge, teilweise zu lethargisch. Hm? Ja, dass es zu langsam einfach war, so möchte ich es einfach sagen. Zu lässig ist für mich eher auch nochmal ein Hackentrick mit dabei oder einfache Ballverluste, sondern ich würde sagen, es war einfach zu langsam. Und genau das ist ja wiederum das, was die Mainzer nicht wollen. Sie wollen ja Tempo und Energie. Bedeutet, das brauchst du auch im Passspiel und in der Freilaufbewegung. Ansonsten kannst du logischerweise keinen Ballbesitz gezielt aufziehen.
Wir ziehen jetzt was ganz anderes auf, und zwar die Mainz 05-Zahl des Tages. So, ich habe also schon mit Sepp im Vorfeld gesprochen.
Die 6.
Die 6. Und ich gebe dir einen Hinweis. Es hat was mit dem letzten Heimspiel gegen Bayer Leverkusen zu tun.
Sind 6 Tore gefallen?
Du bist auf einem sehr guten Weg.
6 gelbe Karten können.
Nein. Bleib mal bei den Toren.
Bei den Toren? Okay. Ich mag wirklich keine Rätsel.
Ja, das hat er vorher auch schon gesagt. Ich will dich auch nicht quälen. Mainz 05 hat im letzten Heimspiel gegen Bayer Leverkusen 6 Tore erzielt, gezählt, haben aber nur 2.
Stimmt, jetzt? Ja. Okay, also sie können ja Tore schießen. Ne?
Sie können Tore schießen, da war allerdings auch noch anderes Personal da. Und damit sind wir jetzt auch bei der kommenden Aufgabe von Mainz 05 zu Hause gegen Bayer Leverkusen. Das letzte Spiel, das war halt komplett voller Emotionen hier. Ja. Das ging um den Einzug in die Conference League. Mainz 05 hat ja mehr oder weniger eigentlich 2-2 gewonnen gegen Bayer Leverkusen, muss man fast schon sagen, in der, glaube ich, die beste erste Halbzeit der Saison gespielt. Da war die Stimmungslage noch eine ganz andere. So, und jetzt in dieser Drucksituation, was erwartest du für ein Spiel am Samstag?
Sehr spannendes Spiel, denn Bayer Leverkusen in dieser Saison, das haben, glaube ich, alle irgendwie mitbekommen, dieser frühe Trainerwechsel jetzt von Erik ten Hag zu Kasper Hjulmand, der es noch nicht geschafft hat, dass die Mannschaft spektakulär Fußball spielt. Das wird sie auch, glaube ich, nicht in dieser Saison, Bayer Leverkusen. Denn auch hier ist es so dieses alte Image unter Xabi Alonso, extrem viele Abgänge. Also wenn du alles zusammenrechnest, 75% der Spieler und auch Staff-Mitglieder wurden geändert. Deshalb ist es ein komplett anderer Fußball. Dennoch hat Kasper Hjulmand es geschafft, Bayer Leverkusen etwas zu stabilisieren. Gibt es aber Möglichkeiten, da aus Mainzer Sicht eben erfolgreich rauszugehen? Ja, wenn du hast jetzt einen Gegner, der wieder mitspielen will, der möchte Ballbesitz. Und jetzt wirst du wahrscheinlich auch ein Spiel sehen, wo die Mainzer unter 50%
Ballbesitz haben. Ich bin sehr gespannt.
Ich hoffe es zumindest. Und ich habe die Leverkusener diese Saison schon 2-3 Mal begleitet und habe dann gesehen, naja, in Kopenhagen, Herr Kopenhagen hat es super gemacht, haben einfach etwas defensiver gestanden, sind dann auf Umschaltmomente gegangen, sind im Mittelfeld auf Balleroberung gegangen, haben dann versucht zu spielen. Ja? Und damit hat Bayern 04 dann Probleme bekommen. Auf was die Mainzer aufpassen müssen, ist Grimaldo, wenn er Ja. Logischerweise. Ich gehe mal davon aus, dass er nicht spielen kann mit, nee, der Nummer. Ne? Aber dann ist egal.
Wenn er das 9er Eisen auspackt.
Und genau, ja, das auch. Plus, der war unfassbar gut, weil er immer nach innen gerückt ist, hat dann Überzahl geschaffen. Aber gut, das Thema ist ja eh raus. Und ich glaube schon, dass die Möglichkeit besteht, im Mittelfeld die Balleroberung zu haben und dann schnell umzuschalten.
Ja. Zwei Dänen, die aufeinandertreffen, ja, und irgendwie gefühlt so zwei komplett unterschiedliche Typen. Der eine, der so in die Kurve rennt, und der andere, der so ein bisschen zurückhaltend, mhm, ist. Du hast beide schon erlebt, ja, durftest beide kennenlernen. Was sind das, also wo unterscheiden sie sich und wo sind sie vielleicht auch gleich?
Also beide passend zu ihren Mannschaften jetzt. Mhm. Ja, gerade für Jüllmann ist es jetzt wichtig, er braucht diese Ruhe, er muss diese ruhige Ausstrahlung auch haben für die Mannschaft, die jetzt in kürzester Zeit sehr viele Turbulenzen ja auch durchgemacht hat. Dieses extrem hohe Xabi Alonso, niedrige, oder dieser Abfall mit Erik ten Hag, passt perfekt dazu. Und ja, diese Energie, ich glaube, das brauche ich keinem erzählen, das wisst ihr alle.
Die kennen wir.
Die kennt ihr sehr gut. Auch das passt dazu. Nur, und jetzt ist immer das Wichtige, die Mischung zu finden, diese Balance zu finden von wann geben wir diese Energie rein und wann müssen wir es auch mal, wann müssen wir mal durchatmen. Ja, bei Leverkusen ist es umgedreht, da geht es eher so aus diesem, wir sind balanciert, wann bringen wir dieses Tempo rein. Da muss Mainz 05 aufpassen, wenn gerade die Jungs vorne drin. Tillmann ist ein sensationeller Kicker, hat es bis jetzt noch nicht so wirklich geschafft reinzubringen, aber ein Echeverri, wenn er reinkommt oder wenn er mal startet. Poku, das sind schon Jungs, die können auf einen Schlag das Tempo verändern. Da muss Mainz dann aufpassen.
Wir haben auch unsere User und Userinnen mal gefragt, ob sie denn glauben, dass Mainz 05 der erste Heimsieg in dieser Saison gelingt. Das Ergebnis, ja, man sieht es schon, die stimmen schon mit dir ein, Sepp. Also es ist eher so, ja, kann sein, dass sie gewinnen, leichter Vorteil Mainz, aber insgesamt ist da doch auch schon ein bisschen Pessimismus dabei. Wir sehen es also, wenn ich dich jetzt nach einem Tipp frage, wie geht dieses Spiel aus?
Also es kann wieder sehr gut ein Spiel werden mit 6 Toren. Mhm. Ja.
Die dann
auch offizieller, die dann, auch offizieller, ja, okay, die dann zählen. Mhm. Tatsächlich sehe ich die Möglichkeit wirklich auch, also ich bin bei diesen 49%, dass ich sage, ja, das ist definitiv möglich, jetzt den Heimsieg oder den Sieg dann einzufahren.
Wir haben auch nochmal bei Trainer Bo Henriksen nachgefragt, am Montag nach der Trainingseinheit, auf was es denn jetzt in dieser Woche ankommt.
Wir wollen gewinnen, das ist das Wichtigste für uns. Natürlich ist, wir müssen ein bisschen besser werden. Wir waren nicht 100% unser, was wir wollen in Hamburg, und das ist natürlich das Wichtigste, auch ein Heimspiel wieder zu gewinnen. Und heute war ein ruhiger Tag. Nächsten Tag wieder ein bisschen harder trainieren und dann sind wir bereit für Samstag. Wir haben auch Analyse gemacht und wir wollen das für die Mannschaft, die ganze Mannschaft muss das sehen, Donnerstag, und dann sind wir 100% bereit für Leverkusen.
Also 100% bereit sein für Leverkusen, ein bisschen harter trainieren, hat er schon gesagt.
Nur nicht zu lange, nicht, dass sie müde sind dann, ja, am Wochenende, aber absolut. Ja, absolut normale Trainingssteuerung. Gefällt mir, wie er das dann aus mit einem Schmunzeln auch noch gesagt hat. Ne? Erstmal so und dann ein bisschen hart.
Ja, wenn man neben
bisschen
dran
wissen
steht,
wir schon, das ist ein bisschen intensiver.
Genau, und wenn man dann neben dran steht, sprichst du sie auch leichter. Ne?
Ja, das stimmt, ja, genau.
Definitiv. So, damit wären wir auch schon am Ende der heutigen 05 Inside-Folge. Mainz 05, haben wir gerade eben gehört, will 100% bereit sein für Bayer Leverkusen. Ich bin 100% glücklich, lieber Sepp, dass du heute mein Experte hier warst. Vielen, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ein Hinweis übrigens noch, 05 Inside gibt es übrigens jetzt auch als Podcast. Und zwar überall, wo es Podcasts gibt, ihr wisst Bescheid. Dann wünschen wir euch ganz viel Spaß schon mal in dieser Woche und dann am Wochenende beim Heimspiel gegen Leverkusen und sagen Tschüss aus Mainz.
Und kommentieren nicht vergessen.
Richtig.